Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. So, super, dass ihr alle da seid. Ich freue mich. Ja, Berlin hat ja noch voll Urlaub, ne? Ist noch immer Ferienzeit bei euch. Bei uns in Niedersachsen, da sind schon wieder alle in der Schule und stöhnen schon. Nee, freuen sich. Aber ihr seid ja noch voll hier am Urlaubsmodus, ne? Außer diejenigen, die auf dem Kindercamp waren, ne? So wie wir auch, ich habe gerade auch eine Woche hinter mir, Kindercamp, schlafen im Zelt auf der Isomatte, wo morgen dann keine Luft mehr drin ist, also Rückenschmerzen und all das und mitten in der Nacht, Mama, Mama, da kümmerst du dich um die Kinder, die nach Hause wollen, so ne. Und bei all dem, es macht immer noch richtig Spaß. Und vielen Dank, lieber Josef, für die Einladung, auch wenn es ein bisschen kurzfristig war. Leider habe ich keine lange Hose dann auf dem Camp gehabt, also muss ich leider euren Dresscode brechen und mit kurzer Hose predigen, weil die lange Hose, die nach dem Camp ist, doch dann ein bisschen, ja, nicht mehr ganz sonntagstauglich dann. Ja. Ich freue mich sehr, wieder mal hier zu sein und lieber Josef, liebe Maria, was ihr nicht wisst, was wir wissen, 25 Jahre Kinderstunde, ihr feiert das und ganz besonders in 3 Wochen, leider sind wir dann nicht da, wir sind nur am Freitag da, aber ich habe gedacht, ich würde die 25-Jahr-Feier einfach mal ein bisschen vorziehen, so vor meiner Predigt und kommt doch mal nach vorne, ihr beide, 25 Jahre Kinderstunde hier. Das ist eine lange, lange, lange Zeit. Ne? Und ihr Lieben, wir haben gesungen von einem Gott, der treu ist. Und Gott ist wirklich treu. Aber er sucht auch nach Leuten, die treu sind. Und Maria und Josef, das sind solche Leute, die treu sind. Du hast gesagt, die Höhen und die Tiefen erlebt. Ja, ich habe das von außen erlebt, aber ihr seid durchgegangen durch all die Tiefen und seid treu geblieben und dran geblieben. Und ich kann mich erinnern, 2000 war Josef Maria fertig mit der Bibelschule dann. Wie geht's weiter? Und wir haben damals Einsätze gemacht hier nach Hellersdorf, weil ein Bibelschüler kam ins Glaubenszentrum und der hat gesagt, Ernst, ihr macht hier Kinderdienst im Glaubenszentrum, ihr müsst unbedingt nach Hellersdorf. Da ist die kinderreichste Gegend Europas in diesen Plattenbauten, da müsst ihr hingehen. Dann haben wir Einsätze gemacht hierhin. Damals in dieser kleinen Pyramide hatten wir irgendwie mit Bernd Siegelko so ein Kinderevent ausgerichtet gehabt und wir hatten mit 50 Kindern gerechnet und 300 kamen. Wir hatten Spielstationen, es war nur noch, du hast keinen Platz mehr gehabt zu spielen, es war rappelvoll. Und das hat euer Herz berührt, um hierher zu kommen. Seid ihr im Sommer hierher gegangen, habt eine Wohnung gesucht und ich weiß noch, Josef kam wieder zurück im Glaubenszentrum. Keine Wohnung, es gibt keine Wohnung. Ich sagte, das darf doch nicht sein, da ist irgendwo der Platte, da gibt es doch eine Wohnung. Und ich habe angefangen, damals zu zweit, Internet war ein Fremdwort, es gibt so etwas wie Homepages, komm, wir gucken mal. Haben wir da gegoogelt, Google gab es auch noch nicht. Und haben tatsächlich eine Wohnung gefunden. Eine Woche später seid ihr gegangen und habt die Wohnung gefunden, in der Nossener Straße, glaube ich, war das dann. Ne? Und ja, was machen wir jetzt? Haben gesagt, mach ein Konzept und schreib das auf, wie man Kinderstunde machen kann. Dann ein paar Wochen später ruft Josef an und sagt, wir haben angefangen mit Kinderstunden. Hilfe, unser Wohnzimmer ist zu klein. Die Kinder sind da, was machen wir jetzt? Und so war der Start von Kinderstunde. Und ihr seid dran geblieben und habt nicht nachgelassen. Und bis heute sehen wir die Frucht, die daraus entsteht. Vielleicht habt ihr dann nur die Kinder, die 2-3 Mal in der Kinderstunde sind und du siehst sie nie mehr, bis sie vielleicht bei einer Evangelisation wie jetzt letztes Jahr in Berlin wieder auftauchen und ihr Leben Jesus geben. So, ne? Und wir hatten einen Gastsprecher im Glaubenszentrum und der hat gesagt, ich habe in Berlin gepredigt und nachher haben sich 2 Leute bekehrt. Die haben gesagt, ich bin bei Josef in der Kinderstunde gewesen. Und preist den Herrn, der Same, der gestreut wird und Frucht bringt. So, ne? Ihr Lieben, wir haben ein kleines Geschenk für euch. Nee, ihr bleibt noch hier. So, ne? Ich weiß, es geht alles von meiner Predigtzeit ab, aber das ist es wert. Wir haben ein kleines Geschenk für euch, kleine Wertschätzung. Wir haben gedacht, was kann man mit Kindern oder Kinder irgendwie 25 Jahre, dass die 5 für Josef, die 2 für Maria, so, ne? 25 Jahre Kinderstunde, das kann man nur mit Kinderriegel ausdrücken, so, ne? Also jede Menge sind da drauf, so, ne? Und ganz, ganz herzlichen Dank für eure Treue, die ihr hier habt und so viel investiert habt in Kinder. Das ist phänomenal. Und ich würde einfach noch gerne für euch beten, auch für die Feierlichkeiten für euch. So, ne? Richtig, richtig Hammer, dass ihr dran bleibt. Wenn ihr einfach mal kurz aufsteht, ich weiß, es ist noch nicht 25 Jahre Feier, aber wir ziehen das jetzt einfach mal ein bisschen vor, ein paar Tage. Vater, ich danke dir für Josef, für Maria, für ihre Hingabe, wo sie einfach ein barmherziges Herz haben, gehabt haben und immer noch haben für diese Kinder, die hier leben. Danke, dass sie bereit waren, wo du gerufen hast und gefragt hast, wer ist bereit? Wen soll ich senden? Wer wird gehen? Wo sie gesagt haben, hier bin ich, Herr, sende mich. Und danke, Vater, dass sie immer noch treu sind hier und auch nicht nur hier treu sind, bereits Multiplikatoren sind, wo sich die Arbeit multipliziert, nicht nur hier in Berlin, sondern überall, wo Menschen kommen und das sehen, was hier geschieht und sagen, wir brauchen das auch in unserer Stadt. Vater, und so segne ich sie jetzt gerade auch über das Jubiläum, für das Jubiläum und darüber hinaus, dass wir, wie Josef auch gesagt hat, dass Frucht entsteht, die hier aufgehen wird in den Herzen der Kinder, in den Herzen der Jugendlichen und in den Herzen der Erwachsenen. Und ich segne sie weiter mit einem barmherzigen Herz, mit Ausdauer, mit Liebe, Herr. Danke, mit Weisheit, Herr, hier Königreich Gottes zu bauen und dran zu bleiben. Danke, dass du ein treuer Gott bist und dass du ihre Treue belohnst. In Jesu Namen. Amen. 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 Ja, ich habe gedacht, ich nehme mir die Zeit einfach. Oh, jetzt muss ich meine Tüte noch holen hier. Wir reden heute über die Realität. Ne? Ja, ich habe gedacht, ich habe vielleicht jetzt mehr Zeit als im Jubiläum. So, ne? Da sind ja dann so viele Gastsprecher und muss alles schnell gehen. Ja, okay, seid ihr bereit für eine Sonntagspredigt? Ja, Josef hat gesagt in seinem Wort jetzt gerade am Schluss im Gebet, okay, dass sich etwas verändert ab heute. Und ich habe dir den Schlüssel, dass sich Dinge verändert. Das sagt der Prediger immer, ne? Ich habe dir die Schlüssel, so, ne? Also wie auch immer. Heute gibt's eine Predigt nicht mit 3 Punkten, sondern mit 4 Punkten. Sag mal 4 Punkte. Ich mache am Schluss einen Test und frage auch, ob ihr die 4 Punkte dann wirklich auch verstanden habt, ja? Also 4 Punkte für dein Gebetsleben. Wer von euch betet regelmäßig? Doch, das sind einige. Wer von euch betet regelmäßig für andere Menschen? Wer von euch betet regelmäßig für sich selber? Doch, auch einige. Ne? Und ich habe das Vorrecht, über 30 Jahre auf einer Bibelschule zu sein und auch über Gebet gelehrt zu haben. Und eines, was ich festgestellt habe, ist, wenn wir über Gebet lehren oder auch anfangen zu beten, und so ging es mir auch, da war ich so eifrig und habe gesagt, jetzt bete ich. Eine ganze Stunde lang, ich bete. Hey, ging mal in ein einsames Kämmerchen, wo sonst nichts ist, und dann bete mal eine Stunde. Nach 5 Minuten geht dir der Sprit aus, also geht dir der Stoff aus. Und dann ist eine Stunde wirklich lang zu beten. Richtig lang. Und wir müssen es, glaube ich, lernen, eben etwas zu haben, so wie eine Struktur, um richtig beten zu können. Jeder Staubsaugenverkäufer oder Verkäufer, der hat einen Leitfaden. Wir wissen den Leitfaden nicht, wir kennen ihn nicht, aber der checkt innerlich die Punkte ab. Und wir können beim Gebet auch so einen Leitfaden haben für uns selber. Und ich gebe euch 4 wichtige Punkte, wie wir beten können. Und dein Leben wird sich verändern, wenn du diese 4 Punkte anwendest. Glaubst du das? Sind Gläubige hier? Ja? Doch, super. Okay, predige ich weiter, sonst hätte ich aufgehört. Gut, der erste Punkt, ich habe euch auch keine Folie mitgebracht, aber ich habe euch einen Gegenstand mitgebracht. Der erste Punkt ist, bete für Barmherzigkeit. Sag mal, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Das ist ein so wichtiger Punkt. Vielleicht hast du jetzt ganz was anderes erwartet. Aber Barmherzigkeit ist eigentlich der Schlüssel, dass wir überhaupt aktiv werden. Was meine ich damit? Als Jesus umherging, das lesen wir im Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 9, als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Hör mal, er hat das gesehen und hat die Menschen gesehen und hatte tiefes Mitleid. Und das lesen wir immer wieder in der Bibel drin. Matthäus 14. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Bei dieser Bibelstelle Matthäus 9 hatte die Menschen gesehen, er gesagt, hey, das sind wie Menschen ohne Hirten. Und dann sagt er, bittet den Herrn der Ernte, dass Erntearbeiter rausgehen. Also hat er gesagt, hör mal, es braucht Leute, die beten. Jetzt hat er die Menschen gesehen und er hat die Kranken gesehen und er hat die Kranken geheilt. Immer wieder, wo es heißt, Jesus hatte Mitleid, da ist etwas passiert und da hat Jesus etwas gemacht. Matthäus 15, als Jesus aber seine Jünger herbeigerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus, haben nichts zu essen und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Er war innerlich bewegt, weil sie er gesehen hat, die hatten Hunger. Und was hat er gemacht? Mal ein schnelles Wunder, mal 5000 Leuten zu essen gegeben. Er war innerlich bewegt. Was war der Grund, dass er ihnen zu essen gab? Weil er gesehen hat, hey, das tut mir leid um sie. Und da ist eine Aktion entstanden. Wenn wir ein barmherziges Herz haben, dann entsteht etwas. Als sie die Witwe gesehen hat, ihr Sohn ist gestorben, war er innerlich bewegt. Und da heißt es, innerlich bewegt heißt es, es dreht dir den Magen um. Es dreht dir den Magen um. Du siehst und hast so barmherziges Herz und sagst, boah, ich muss etwas machen. Und da hat er den Jüngling wieder auferweckt. Wir lesen von 2 Gleichnissen, wo das drin vorkommt, das barmherzige Herz. Hat jemand eine Ahnung, was für ein Gleichnis das sein könnte? Der barmherzige Samariter. Genau, das sind 3 Leute, die auf diesem Weg gehen von Jericho nach Jerusalem und da liegt einer am Boden. Da war ein Schriftgelehrter, geht vorbei und sagt, boah, ich darf ihn nicht berühren. Da war ein Priester, oh, ich muss zum Dienst, sonst bin ich unrein, dann kann ich nicht mehr arbeiten. Und dann kam ein Samariter, ein Ausländer. Und da heißt es, als er den Mann sah, war er innerlich bewegt. Und was hat er gemacht? Er hat ihm geholfen, hat ihn auf den Esel geladen, hat ihn da zur Herberge gebracht, hat sogar noch Geld ausgegeben, dass der wieder gesund wird. Das ist das Erste. Wenn wir Barmherzigkeit haben, dann geschieht etwas mit uns und durch uns und wir werden in Aktion treten, genau gleich wie der barmherzige Samariter. Das andere Gleichnis, das ist das vom verlorenen Sohn oder wir sagen immer vom verlorenen Sohn, aber eigentlich müsste man sagen, das Gleichnis vom liebenden Vater. Und da heißt es nämlich, Lukas 15, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater, der Sohn. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Er lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Und hat ihn wieder zu sich geholt, hat ihn wieder eingesetzt als Sohn. Und ich frage mich, was wäre passiert, wenn der Papa kein barmherziges Herz gehabt hätte? Dann wäre der Sohn gekommen, der Papa wäre zu Hause gewesen. Ah, da kommt er, ne? Ah, der Schurke, ne? Hat mir all die Geld, das ganze Geld hat er mir abgeknöpft, ne? Jetzt guck mal, wie er kommt da, ne? Ha, der soll mal herkommen, so, ne? Winseln soll er, ha? Ja, komm. Er hat ihn geholt. Und dann wäre er hart wie Stein gewesen. Und er hätte keine Regung gezeigt. Aber sein Herz war bewegt. Er hat gesagt, das ist mein Sohn. Und er kommt nach Hause. Und ich nehme ihn wieder in meine Arme. Das ist das, was Barmherzigkeit tut. Und haben wir ein barmherziges Herz? Oder frage ich, haben wir noch ein barmherziges Herz? Oder ist unser Herz auch hart geworden? Über all der Not, die wir vielleicht sehen. Jetzt vor dem Frühling sind wir in eine Stadt gefahren. Wir haben eine Fahrradtour gemacht, meine Frau und ich. Meine Frau ist in irgendeinen Shop reingegangen, weil sie was shoppen wollte. Ich habe gesagt, geh du mal, ich bleib draußen. Dann saß ich auf einer Bank und dann direkt neben diesem Shop war ein Bettler. Der saß neben dem Eingang. Ich war so schräg gegenüber und habe gewartet. Und dann habe ich diesen Bettler beobachtet und vielmehr die Leute, die vorbeigelaufen sind. Und etwas, was mich total erstaunt hat, war, wo ich gedacht habe, wer sieht diesen Bettler? Und die meisten sind achtlos vorübergegangen. Etliche, die Abstand genommen haben, dass sie nicht gleich in der Nähe sind. Und was ich bemerkt habe, waren außerordentlich viele, die geholfen haben, etwas in den Hut reingeschmissen haben. Das waren junge Menschen und das waren muslimische Menschen. Ich habe ein Mädchen gesehen mit Kopftuch, deshalb habe ich sie erkannt als Muslima. Ist auf der anderen Seite in den Shop reingegangen und kam wieder raus mit einer Flasche Wasser. Da hat das diesem Bettler geschenkt. Aber ich habe wenig Deutsche gesehen, die ein Herz hatten und Barmherzigkeit und dem etwas gegeben haben. Haben wir noch ein barmherziges Herz? Und sind wir bereit zu helfen? Und auch im Glauben. Da war heute Morgen dieses Wort. Jesus war, oder Gott war ein netter Mensch. Und danke, dass es ihn gibt. Und Jesus war mehr als ein netter Mensch. Er war super nett. Aber er war der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Gott ist gekommen. Und wir dürfen Gott haben. Wir kennen Gott. Er hat uns erlöst. Er hat uns befreit. Wir sind in die Ewigkeit gerettet. Und wir dürfen das weitergeben. Und erinnere mich noch, ich habe den Kinderdienst geleitet im Glaubenszentrum, dass der Rektor angerufen hat, der Grundschule. Und hat gesagt, wir haben ein Problem bei uns. Ihre Kinder, die evangelisieren in der Schule, die anderen Kinder. Und ich habe gesagt, aha, ich wollte fast sagen, das ist ein gutes Problem. Und dann habe ich gesagt, ja, erzählen Sie mal. Und dann hat er gesagt, okay, die Kinder kommen und dann fragen sie die Standardfrage, kennst du Jesus? Und viele Kinder sind überfordert oder sagen nein. Und die Antwort ist nachher, dann kommst du in die Hölle. Und das sind so, nachher habe ich gelernt, das sind so diese Killer Phrases, also da kannst du nichts mehr antworten. So, ne? Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wir müssen was ändern. Und wir müssen unsere Kinder lehren, dass sie barmherzig sind. Es ist keine Lösung, ihnen zu sagen, du kommst in die Hölle, sondern ihnen zu sagen, hey, du brauchst Rettung. Und da ist ein Gott, der dich liebt. Und ein Gott, der einen Plan hat. Und wir haben ein Konzept entwickelt, wo sie eben hingegangen sind und nicht gesagt haben, du kommst in die Hölle, sondern sagst, hey, wenn du Jesus nicht kennst, er hat das größte Geschenk, das er dir geben kann. Möchtest du das? Natürlich, Geschenke, Geschenke. Was ist es denn? Hey, er zeigt dir den Weg zum Himmel. Ach so. Okay, da müssen sie sich entscheiden. Aber es ist eine ganz andere Herangehensweise. Und es zeugt von einem barmherzigen Herz. Also haben wir ein barmherziges Herz. Und wenn wir Barmherzigkeit haben, dann werden wir etwas tun. Dann wird etwas geschehen und Veränderung wird durch uns kommen. Der erste Punkt war Barmherzigkeit. Lass uns beten. Lass für dich beten, darfst jeden Morgen aufstehen, dir heilige Hände auflegen und sagen, Herr, gib mir heute Barmherzigkeit. Zeig mir, wo du möchtest, dass ich ein berührtes Herz habe. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, den werdet ihr auch nicht erraten, aber ich habe euch einen Gegenstand mitgebracht. Im Kinderdienst machen wir sehr viel mit Gegenständen. Ich habe euch einen ganz besonderen Gegenstand mitgebracht. Also früher hatte ich wirklich so schöne schwarze Haare. Ne? Der zweite Punkt hat mit dem Gegenstand zu tun, mit den Haaren. Der zweite Punkt, der ist, Gott gibt mir eine Gelegenheit. jetzt habe ich euch leicht überfordert, ne? Was hat Gelegenheit hier mit einer Perücke zu tun oder mit schönen Haaren? Kennt ihr diesen Ausspruch, du musst die Gelegenheit beim Schopf packen? Wer hat das schon gehört? Wer hat das auch schon gesagt? Guckst Prospekt durch da vom Supermarkt und sagst, oh, ein Schnäppchen. Du, diese Gelegenheit packe ich gleich beim Schopf so, ne? Und dann fährst du gleich los, ne? Also, die Gelegenheit beim Schopf packen, da musst du zugreifen und dann die Sache packen, so, ne? Das ist der Gegenstand für diese Gelegenheit. Also, pack die Gelegenheit beim Schopf. Also, jetzt wird's heiß unter der Perücke. So, eine Bibelstelle dazu, Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 2 bis 6. Da heißt es, und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen, und man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, einen Almosen zu erhalten. Er sah eine Gelegenheit und hat gesagt, ich pack die Gelegenheit gleich beim Shop und hat gesagt, hey, gib mir doch etwas, ne, ein Bettler. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach, sieh uns an. Und jetzt drehe ich das mal um. Der Petrus und der Johannes, die haben ebenfalls eine Gelegenheit gesehen, die sie beim Schopf gepackt haben. Und da heißt es nachher, er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Jetzt stell dir das vor, der Bettler hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt, so, und auf der anderen Seite, Petrus und Johannes haben ihn gesehen und haben die Gelegenheit auch beim Schopf gepackt. Hey, wir haben was für dich. So, und da heißt es, Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh umher. Wow, das war die Gelegenheit. Und wenn du gläubig bist und schon ein bisschen länger gläubig bist, dann hast du vielleicht mal gehört von diesem Wort Kairos. Das ist ein Kairos-Zeitpunkt. Hat das schon jemand gehört? So, ne? Bibelschüler irgendwie, so, Kairos-Zeitpunkt. Und im Griechischen gibt es zwei Wörter für eigentlich Zeit. Das eine ist dieses Chronos, das ist einfach die normale Zeit. Und das andere ist Kairos. Das ist genau diese Gelegenheit. Und dieses Wort Kairos kommt eigentlich, man höre und staune, aus dem Griechischen. Und Kairos war eine griechische Gottheit. Ein griechischer Gott, der hatte Flügel an den Fersen, wie sein Freund oder Kompagnon, der Hermes, den sehen wir ja immer mit hier in Deutschland rumfahren, so, ne? Achtet mal da das Rad mit den Flügeln. Und der Hermes, der hatte Flügel. Und der Kairos, der hatte auch Flügel. Weil der Kairos, der war ständig unterwegs. So. Und was den Kairos noch auszeichnete, der hatte eine ganz besondere Haarfrisur. Und zwar hatte der Haare nur vorne, und er hatte eine Locke, die vorne runterhing, und hinten hatte die Haartracht, die heute die jungen Leute oder die auch Alten tragen, einfach nix. So, ne? Also kahl geschoren. Und wenn du den Kairos packen wolltest, dann musstest du zupacken, bevor er an dir vorbeiging. Wenn er vorbeigegangen war und du wolltest ihn beim Schopf packen, da hast du ins Leere gegriffen, so wie bei mir oben, so, ne? Also, das war dann vorbei. Du hast die Gelegenheit verpasst. Und das meint dieses Wort Kairos. Du siehst die Gelegenheit und dann, bah, musst du schnell sein, Gelegenheit beim Schopf packen, sonst ist der Kairos-Moment vorbei. Und der Kairos war eben schnell und ständig in Bewegung. Und deshalb bete ich für Gelegenheit. Also leg dir die Hände auf, bete jeden Morgen, Herr, schenk mir eine Gelegenheit. Und dann, wenn diese Gelegenheit da ist, dann musst du eben schnell sein und das zupacken, diesen Kairos-Moment packen. Der kommt nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob es dir auch schon gegangen ist, so, dass du eine Gelegenheit hattest und dann war es vorbei Und dann hast du gesagt, ach, zu spät. Und du hast dich geärgert. Oder jemand hat dir irgendetwas gesagt und du wolltest etwas sagen und hast nichts rausgebracht. So, die Gelegenheit verpasst. Und dann, mir ist es aufgegangen, und dann habe ich nachher nachgedacht, was hätte ich sagen können. Und dann habe ich einen inneren Dialog gestartet, was ich alles hätte sagen können. Aber die Gelegenheit war ja schon lange vorbei. Ich habe gesagt, hör auf, das bringt nichts mehr. Ich habe es verpasst. Dann habe ich gesagt, die nächste Gelegenheit kommt. Und dann packe ich Kairos beim Schopf. Ne? Und dann gehe ich dafür. Also diese Gelegenheit. Eine Gelegenheit, von der ich euch berichten möchte, die habe ich erlebt in Israel. Ich habe eine Reise gemacht nach Israel und habe meinen Freund Schmuel besucht. Der ist ein jüdischer Rabbi, also nicht an Jesus gläubig. Und seine Frau hat Reiseführerin studiert und war gerade fertig. Als ich ihn besucht habe, habe bei ihm übernachtet und er sagt, Ernst, wir machen eine Tour nach Tel Aviv. Meine Frau ist gerade frisch ausgebildete Reiseleiterin und sie macht die erste Tour mit uns als Familie und mit dir. Ich sage, boah, fantastisch. Und dann hat sie uns ganz Tel Aviv gezeigt, wie der Staat Israel, da der Raum, der gegründet wurde da. Und nachher gehen wir ein bisschen weiter und da gehen wir da durch die Altstadt. Da kommen wir nach Jaffa, also die Altstadt von Jaffa. Und dann laufen wir da hoch und plötzlich stehen wir vor einem Haus. Und dann sagte sie, hör mal Ernst, das ist das Haus, da heißt es im Zweiten Testament drin, dass da ein Mann gebetet hat und dann sind da irgendwelche Tücher runtergekommen. So, da müssen Tiere drin gewesen sein. Ihr lest doch, du bist ja Christ, ihr lest doch aus dem Zweiten Testament, sie hat nicht gesagt das Neue, sondern das Zweite Testament, ihr lest doch, könntest du meiner Familie nicht diese Geschichte erzählen? Und als sie das gesagt hat, habe ich gedacht, boah, ich wusste noch nichts von Kairos-Moment, aber das ist ein göttlicher Moment. Und ich habe ihr erzählt, wie damals Herr Petrus gebetet hat und Gott ihm dieses Tuch dreimal gezeigt hat mit den unreinen Tieren, wie der Himmel gegangen ist. Und nachher, nach dem dritten Mal hat es an der Türe geklopft. Und dann kamen die Diener vom Cornelius, von einem Heiden, und haben gesagt, wir suchen den Petrus, er muss kommen, um meinem Chef von Jesus zu erzählen. Hör mal, das war der Moment, wo Gott gesagt hat, von diesem Moment an geht das Evangelium zu den Heiden. Hör mal, und 2000 Jahre später kommt irgend so ein Schweizer aus den Schweizer Bergen, so, der nie ins Ausland gehen wollte, kommt wieder nach Israel und wird von einer jüdischen Familie gefragt, könntest du uns nicht das Evangelium geben? Hör mal, ich habe das Evangelium so etwas von schön ausgeschmückt, wer Jesus war und was passiert ist und was genau passiert ist mit Cornelius und wie er sich bekehrt hat und wie sie die Geistestaufe erlebt haben, die Kraft Gottes erlebt haben, weil das der Kairos-Moment war. Sind wir bereit für den Kairos-Moment? Also, das ist so wichtig, dass wir beten für eine Gelegenheit. Habt ihr den zweiten Punkt? Gelegenheit. Der dritte Punkt, ich bin schon bei Punkt 3, also der dritte Punkt, da habe ich euch auch etwas mitgebracht von meinem Freund, der gerade im Jugendcamp diesen schönen Löwen gezeichnet hat. Kennt ihn jemand? Ja? Ja? Weiß jemand, wie der heißt? Nee, Simba war der Sohn. Mufasa, genau, Mufasa, genau. Mufasa. Es geht weniger um den Namen, es geht um das Tier, ein Löwe. Der dritte Punkt, nachdem wir für Barmherzigkeit gebetet haben, dann für die Gelegenheit, der dritte Punkt ist Mut. Alles andere, das hat Gott getan. Er gibt dir die Barmherzigkeit, er gibt dir die Gelegenheit. Aber jetzt müssen wir Mut haben, nach vorne zu gehen und die Sachen, die Gott hat für uns, wirklich auch nehmen und dafür zu gehen. Und da lesen wir wieder in Apostelgeschichte 3, 12, da heißt es nachher, dass der Petrus und der Johannes diese Gelegenheit wahrgenommen haben. Und sie haben das Evangelium gepredigt. Und es kommt, wenn diese Gelegenheit da ist, dass du deinen Mund öffnen musst. Und vielleicht weißt du noch gar nicht, was du sagen sollst. Aber Gott gibt dir eine Gelegenheit. Im Camp habe ich eine Geschichte erzählt von Henry Garlock. Das war Missionar 1920 in Liberia. Und er ist zu den Kannibalen gegangen. Und er hat einen Gefangenen befreit, weil sie den umbringen wollte. Er ist einfach zu den Kannibalen hingegangen. Und die haben ihn mit Speeren festgehalten und gesagt, wir bringen dich jetzt gleich um. Und der Medizinmann hat die ganze Geschichte erzählt. Er hat gesagt, dieser weiße Mann will uns hier berauben und wir werden ihn töten, wir werden ihn aufessen. Und dann redet der Medizinmann und legt den Stab vor den Henry hin. Und Henry hat kein Wort verstanden und wusste nicht, was ist. Und er hat ihm auf diesen Stab gezeigt. Und er hat gesagt, Henry, okay, ich glaube, ich sollte was sagen. So, ne? Henry nimmt diesen Stab auf und wusste, jetzt ist die Gelegenheit, was zu sagen. Nur was sagst du, wenn du Englisch sprichst und bist irgendwo unter Kannibalen, wo keiner Englisch spricht und sie deine Sprache nicht sprechen und du praktisch auf der Speisekarte von ihnen stehst und das ist das Letzte, was du ihnen sagen kannst. Und dann hat Gott ihm Mut gegeben, zwar mit zitternden Knie, aber er nimmt diesen Stab und in dem Moment übernimmt der Heilige Geist. Und er redet 20 Minuten lang in Sprachen, in neuen Sprachen, die er nicht versteht, aber offensichtlich alle anderen Krieger verstanden haben, was er sagt. Haben so geguckt, 20 Minuten. Und nachher hat der Medizinmann mit dem Häuptling kurz was getuschelt. Dann haben sie einen Hahn geholt, haben einen Hahn gekillt und haben so ein Kreuz oder Blut von diesem Hahn an die Stirn getan von Henry, von seinen Leuten und von dem Gefangenen, den er befreien wollte. Und er hat gesagt, okay, wir sehen, du dienst einem großen Gott und wir werden dich nicht umbringen und den Krieger nicht umbringen. Und von dem Tag an hat dieser Stamm keine Menschen mehr gegessen, keinen Krieg mehr geführt gegen andere Stämme. Henry weiß nicht, was er gepredigt hat, aber er hat seinen Mund geöffnet. Und Gott kann das tun. Du weißt nicht, wie die Botschaft, die du aussprichst, auf der anderen Seite ankommt. Aber predige die Wahrheit. Und der Petrus und der Johannes waren hier so etwas von klar. Diesmal, was sie in Apostelgeschichte 3 dem Volk gesagt haben. Hör mal, ihr habt Jesus umgebracht. Ihr habt ihn ans Kreuz genagelt. Er hat sie voll angepredigt und voll beschuldigt. Er sagt, hey, aber, hör mal, Gott ist gnädig und er vergibt euch. Jetzt ist Zeit, umzukehren. Und 3000 Menschen haben sich bekehrt. Und manchmal musst du wirklich mutig sein. Und Gott gibt dir diese Gelegenheiten, jeden Tag. Und dann sage etwas. Weißt noch, manchmal hilft es einfach mal sagen, hey, bin in Bad Gandersheim da bei uns in der Provinz auf den Bahnhof gegangen, waren irgendwelche Jugendliche, die haben da Böller in die Unterführung runtergeschmissen da und haben es sich lustig gemacht über alles. Und ich war nur da gestanden, habe gewartet, bis jemand abgeholt wird und so, stand da, so, ne, hab das gehört. Dann rufe ich einfach, hey! Und dann gucken sie, Polizei, Polizei! Und dann rennen sie weg, so, ne. Ich weiß nicht, ich sehe nicht aus wie ein Polizist, aber offensichtlich hatte ich in deren Augen plötzlich irgendwie Polizeiuniform an. So, ne? Manchmal reicht schon einfach ein Hey zu sagen oder dass du einfach sagst, Moment, ich will jetzt etwas sagen. Und dann sei mutig und verkünde das Evangelium. Das war der dritte Punkt. Wir brauchen als erstes Barmherzigkeit, dann die Gelegenheit, bete für Gelegenheit. Das dritte ist Mut. Und das vierte ist entscheidend, dass Gott dir, ich habe eine Glühbirne mitgebracht. Glühbirne steht in meinen Augen für, ein Licht geht dir auf. Und ich nenne es Weisheit, dass Gott dir Weisheit gibt. Bei den Kindern rede ich nicht von Weisheit, sondern dass Gott dir die richtigen Worte gibt. Die richtigen Worte. Jetzt hast du Barmherzigkeit, hast gebetet. Danach hast du die Gelegenheit, du hast gesagt, öffnest den Mund und jetzt, dass du die richtigen Worte sagst. Dass Gott dir dieses Wort gibt. Und Petrus und Johannes waren so etwas von klar, haben das Evangelium verkündet. Wisst ihr, manchmal sind wir von Leuten umgeben, die jammern dich einfach nur voll. Oh, ist alles schwer und schlimm. Und da Leute sind auch schon zu mir gekommen, ich kann das nicht mehr aushalten. Da habe ich gefragt, sag mal, hast du dieser Person schon mal das Evangelium gesagt? Dass Jesus die Antwort ist, dass sie Jesus brauchen, dass sie Jesus einladen sollen. Dass Jesus ihnen helfen möchte in dieser Situation. Und sagt die Person, nee, habe ich nicht gemacht. Und sagt, okay, nächstes Mal, wenn wieder das Gejammer ist, dann sag, hör mal, ich habe die Lösung für dich. Du brauchst Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er gibt das Leben im Überfluss. Möchtest du weiter hier am trockenen Tuch nagen oder wo es nichts ist? Oder möchtest du im Überfluss sein? Ja, ich möchte den Überfluss. Dann brauchst du Jesus. Willst du Jesus einladen in dein Leben? Nee, will ich nicht. Okay. Das nächste Mal, wenn wieder gejammert wird, sag, hör mal, ich habe dir gesagt, was die Lösung ist. Bist du jetzt bereit? Nee. Vielleicht das vierte, fünfte Mal kommt dann die Person, hör mal, erzähl mir mehr von Jesus. Der hat ja offensichtlich wirklich etwas drauf, wenn ich dich sehe. Also, dass Gott uns die richtigen Worte gibt und dass wir die richtigen Worte sagen. Kann natürlich auch sein wie bei Petrus und Johannes. Die wurden nachher, nachdem sie gepredigt haben, abgeführt, einen Tag lang im Gefängnis zugebracht. Und dann kamen sie zum Verhör vor den Hohen Rat. Und da war etwas Entscheidendes, was geschah. Heißt es Apostelgeschichte 4, Vers 13. Als aber der Hohe Rat die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und deshalb sage ich, hör mal, du musst nicht der Theologe sein. Du musst auch nicht so gebildet sein. Du musst nicht mal Abi gemacht haben. Du musst kein Doktor sein. Nicht mal irgendeine theologische Ausbildung gehabt haben. Das Entscheidende ist, dass du mit Jesus gewesen bist. Der Hohe Rat erkannte, hör mal, das sind doch einfache Fischer. Das sind Nobodies. Die haben ja nicht mal studiert. Wie kommt es, dass sie so freimütig vor uns reden? Wir sind die Gebildete, wir sind die Elite. Und die reden so etwas von offenherzig und so etwas von klar und direkt. Wie kommt das? Ah, die waren mit Jesus. Hör mal, Jesus macht den Unterschied. Also, am Morgen die Zeit mit Jesus. 4 Punkte, Hände auflegen für dich. Und der Tag wird anders laufen. Gott öffnet dir die Türen und es werden sich so viele Dinge verändern. Bereit? Erster Punkt ist, zweiter Punkt, ihr seid super. Dritter Punkt, Mut. Und der vierte Punkt, Weisheit. Boah, ihr seid ja richtig. Ach so. Richtig cool. Okay. Josef, wir nächste Woche fragen die 4 Punkte, nochmal abfragen, so, ne? Dann wissen wir. Herr Jesus, ich danke dir für dein Königreich, wo jeder probieren darf. Wo du der König bist und wo du nicht der Herrscher bist und uns unterdrückt, sondern uns ranlässt, dass wir selber Erfahrungen sammeln dürfen. Vater, und ich bete, dass du uns diese Barmherzigkeit gibst, dass wir nicht in einem Programm laufen, in einem System drin sind, sondern dass wir ein berührtes Herz haben, dass wir sehen, was du siehst, dass wir hören, was du siehst, was uns bewegt, was dich bewegt. Ich bete, dass du uns in dieser Woche Gelegenheiten gibst, diese Kairos-Momente, wo wir merken, boah, da ist Gott drin. Danke, dass du uns diese Möglichkeiten und diese Gegebenheiten und Gelegenheiten eröffnest. Vater, und ich bete, gerade in dieser Situation, dass du uns dann Mut gibst, dass wir unseren Mund aufmachen, dass wir nicht nur unser Licht leuchten lassen, sondern Zeugen von dir sind, wie wir das auch heute gehört haben, dass wir durch die Torheit der Predigt wirklich durch dein Wort Dinge verändern können, wo Herzen berührt werden. Und ich bete, dass du uns die Weisheit gibst, die richtigen Worte zu sagen. so dass Menschen wirklich sehen, hey, da ist was anders und da ist Jesus wirklich der Mittelpunkt. Danke, dass du uns hilfst und dass wir wachsen dürfen, auch wenn wir eine Gelegenheit verpassen, dass wir uns nicht verdammen, sondern bereit sind, wachsam sind, die nächste Gelegenheit beim Schopf zu packen, Herr. Danke, dass wir wachsen dürfen und dass es bei dir keine Verdammnis gibt, sondern nur Gelegenheiten und Wachstum, weil wir deine Jünger sind. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Amen. Amen. Und wenn du noch nie gebetet hast, dass Jesus dein Herr und dein Erretter sein soll in deinem Leben, dann bete zuerst dieses Gebet. Geh zu Josef, zu Maria, zu jemandem von den Ältesten und sag, ich brauche diesen Jesus, dass ich auch diese vier Punkte für mich selber beten kann. Das ist das Entscheidende. Wenn du ihn aufnimmst, dann wirst du ein Kind Gottes und die Verheißungen gehören dir. Amen. Amen. Amen.